Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge schauen wir uns mal ein ganz interessantes und vor allem auch sehr, sehr modernes und zukunftsweisendes Konzept an, will ich behaupten, nämlich das Cradle-to-Cradle-Konzept oder kurz in diesem Podcast auch C2C genannt. Und wir wollen einmal schauen, wie realistisch umsetzbar dieses Konzept eigentlich ist. Ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich das Konzept erklären. Cradle to Cradle ist nämlich ein Konzept, das Ende der 1990er Jahre schon entworfen worden ist und eine durchgängige Kreislaufwirtschaft beschreibt. Bedeutet, die Produkte werden schon kreislauffähig entworfen und können am Ende ihres Lebenszyklus dann entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt oder als technische Nährstoffe kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden. So, das war ganz kurz, da gehen wir natürlich nachher in der Folge noch ein bisschen genauer drauf ein. Das Konzept will ich nicht alleine diskutieren, sondern habe einen Gast natürlich auch vor dem Mikrofon mir zugeschaltet, nämlich die Frau Isabel Gomez. Hallo erstmal.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir loslegen, möchte ich dich natürlich noch ganz kurz vorstellen und dann gehen wir auch direkt mal in die Fragen, von denen habe ich mir nämlich einige notiert. Seit Januar 2020 ist die Isabel Gomez bei Cradle to Cradle NGO und als Mitglied der Geschäftsleitung für die Bereiche Kommunikation sowie Politik und Gesellschaft verantwortlich. Zuvor war die Diplom-Volkswirtin 10 Jahre lang als Wirtschafts- und Finanzjournalistin tätig, unter anderem auch für die Financial Times Deutschland, das Wall Street Journal und die Börsenzeitung. Also in einer Interviewsituation kein Neuling, oder?
Das kann man so sagen, wobei ich ja in der Regel quasi deine Rolle
auf der anderen Seite
die Fragen gestellt habe. Genau.
Ja. Ja, ist ja auch mal spannend, ne? Kann man ja auch mal machen.
Das stimmt.
Ja, gut, gucken wir mal in Cradle to Cradle rein. Das ist ja ein Konzept, also ich hatte es ja eben schon gesagt, es gibt schon seit den 90ern, also einigen wird das wahrscheinlich auch schon bekannt sein. Deswegen hatten wir auch beschlossen, dass wir nicht ganz am Anfang starten, also mit der grundsätzlichen Erklärung, sondern wir wollen wirklich mal ein bisschen in die Diskussion da einsteigen.
Genau.
Da war jetzt mir eine der ersten Fragen, die mir kam und die ich mir gestellt habe, ist, Cradle to Cradle auf dem Papier und in der Theorie sieht das richtig gut aus. Aber ich habe immer so ein bisschen Bedenken, dass gerade gewinnorientierte Herstellung ja nicht aus reiner Gemeinnützigkeit jetzt ein Geschäftsmodell und vor allem auch Produktionskreisläufe und Lieferketten umbauen. Es ist nicht nur wahnsinnig teuer und aufwendig, ne, sondern wenn ständig nur in Gewinnmargen gedacht wird, dann ja, lassen sich Hersteller wohl nicht so einfach davon überzeugen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, gibt es Hebel, die wir haben, um C2C überhaupt in die Breite bringen zu können und vielleicht auch dabei ein bisschen erklären, warum dieses Konzept überhaupt wichtig ist?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich würde da gar nicht zu 100% mitgehen. Wir haben ja als NGO seit unserer Gründung 2012 durchaus auch viel Kontakt in die Wirtschaft rein zu Unternehmen, die Cradle to Cradle teilweise schon genauso lang umsetzen, wie wir dieses Konzept in die Breite bringen möchten. Und da stellt man schon fest, dass diejenigen Unternehmen sehr langfristig planen, sehr langfristig denken und Cradle to Cradle als einen Ansatz sehen, ihr Geschäft, ihre Geschäftsgrundlage auch langfristig zu sichern. Und das hat auch damit zu tun, dass sie davon überzeugt sind, dass wir mehr Umweltschutz, mehr einen anderen Umgang mit Ressourcen, Klimaschutz brauchen und hat nicht nur eine finanzielle Motivation dahinter. Aber grundsätzlich, ja, natürlich, speziell auch bei Unternehmen, die beispielsweise börsennotiert sind, die auf sehr kurzfristige Renditen angewiesen sind, um ihre ganzen Stakeholder und ihre AktionärInnen zufriedenzustellen. Ja, da ist natürlich der rein finanzielle Aspekt der wichtigste Aspekt, wenngleich wir natürlich schon der Meinung sind, dass eigentlich der Erhalt unserer Lebensgrundlage als Menschen, der Wunsch nach einem guten Leben mit ausreichend vielen Ressourcen für alle und ohne Klimakatastrophen Anreiz genug sein sollte. Aber es gibt so zwei Aspekte, die unweigerlich dazu führen werden, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Der eine Aspekt ist politischer. Wir haben in der EU auf EU-Ebene entschlossen, dass wir auf das Ziel einer Circular Economy hinarbeiten. Der Green Deal beschreibt das, der Circular Economy Action Plan der EU beschreibt das noch deutlicher. Und da steht ganz explizit drin, a circular economy starts with the design of products. Das heißt, weg von dem, was wir bisher in Deutschland sehr lange als Kreislaufwirtschaft definiert haben, was im Prinzip eine Art erweiterte Abfallwirtschaft, Abfallmanagement war, hin zu einer neuen Gestaltung von Produkten, einem neuen Umgang mit Ressourcen, schon beim Design und bei der Produktion von Produkten und nicht erst am Ende ihrer Nutzung, wenn wir dann überlegen, so was können wir jetzt mit den ganzen Rohstoffen, die da drin stecken, noch machen. Da ist Regulierung auf dem Weg, da sind neue Gesetze in Arbeit, da werden Gesetze ergänzt und das bringt natürlich von dieser regulatorischen, gesetzgeberischen Seite Druck und den Hebel, nach dem du gefragt hattest. Und dann gibt es auch einen ganz schlichten ökonomischen Aspekt. Wir verbrauchen so viele Ressourcen, dass die immer knapper werden und damit knappe Güter werden teurer. Und das merken wir bei vielen Rohstoffen jetzt schon. Sand beispielsweise, die Bauindustrie, die Bauwirtschaft merkt das jetzt schon. Das heißt, alleine aus rein ökonomischen Gesichtspunkten, wenn man die Welt gar nicht retten möchte, wenn man die Menschheit gar nicht retten möchte, alleine aus ökonomischen Gesichtspunkten ist es eigentlich unerlässlich, Produkte eben so zu designen, dass alle Ressourcen, die man darin verwendet hat, immer wieder zur Ressource, zum Nährstoff für was Neues werden können.
Ich will gar nicht so sehr auf diesem finanziellen Aspekt jetzt rumreiten, ne? Aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Also es sind nun mal die Finanzen, die für viele Unternehmen, und ich will nicht sagen alle, aber wirklich für viele ja eben ausschlaggebender Grund für Geschäftsentscheidungen und Prozessveränderungen und so weiter sind. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, also können diese kreislauffähigen Geschäftsmodelle, das, was du auch angesprochen hast, können die überhaupt finanziell lukrativ sein und so attraktiv sein, dass da sich tatsächlich neue Unternehmen entwickeln oder alte darauf umsteigen?
Ja, also auch dafür gibt es in der Wirtschaft bereits Beispiele. Es gibt den Marktführer von diesen, wenn man in den Supermarkt geht, egal welcher Supermarkt, im Frischeregal, diese grünen Kisten, in denen das Obst und Gemüse drin liegt, die stammen alle von einem Unternehmen. Ich weiß nicht, wie hoch der Marktanteil ist, aber der ist sehr groß. Das ist ein Unternehmen, das für diese frische Kisten, für dieses Produkt Cradle-to-Cradle-Design verwendet. Das wird sie beim Erzeuger von einem Lebensmittel befüllt, dann geht das in die Verteilerzentrum der Supermärkte, dann geht das in die Supermärkte, dann nehmen wir unser Obst und Gemüse daraus. Wenn die Kisten leer sind, gehen die wieder zurück, die werden gereinigt, die werden repariert. Wenn sie nicht mehr repariert werden können, werden sie geschreddert und neue Kisten daraus hergestellt und dann geht das wieder zurück in den Kreislauf. Dieses Unternehmen gehört einem Finanzinvestor und die sind jetzt in der Regel in der Breite tatsächlich nicht für ihre, ja, dafür bekannt, quasi ohne eine finanzielle Gewinnaussicht in irgendein Unternehmen zu investieren. Es gibt börsennotierte Cradle-to-Cradle-Unternehmen. Das funktioniert, das sieht man in der Wirtschaft. Da gibt es Beispiele dafür. Und wenn ich Produkte so herstelle, dass die Ressourcen eben in biologischen und oder in technischen Kreisläufen zirkulieren können, dann verlieren die ihren Wert nicht, die Ressourcen. Das heißt, der Wert der Ressource wird entweder erhalten oder er steigt sogar, wenn sich die Ressource weiter verteuert, weiter knapper wird. Und wenn die Unternehmen ihre Produkte so bauen, dass diese Ressourcen ihren Wert erhalten und das dann auch über zirkuläre Geschäftsmodelle an Kundinnen verkaufen, also nur eine Dienstleistung verkaufen, einen Service verkaufen anstelle des Produktes, dann bekomme ich als Hersteller nach einer bestimmten Periode X mein Produkt und damit die ganzen wertvollen Rohstoffe zurück, die darin verbaut sind. Das heißt, während der Nutzung und durch Reparaturen kann ich Einnahmen generieren und gleichzeitig kann ich mir meine eigene Rohstoffversorgung der Zukunft sichern. Das funktioniert jetzt schon, noch nicht in der Breite, wie wir uns das wünschen würden, weil wir noch keine richtige Kreislauflogistik haben. Wir haben die Entsorger, wir haben solche Unternehmen, die Recyclinghöfe betreiben, die Recyclinganlagen betreiben und so weiter und so fort. Aber eine richtige Kreislauflogistik, wo dafür gesorgt wird, dass jede Ressource, egal in welchem Zustand, jederzeit zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in der Produktionskette ist, das gibt es noch nicht. Und das ist auch ein Punkt, weswegen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis wir bei so einer perfekten Cradle-to-Cradle-Welt sind. Aber die Voraussetzungen dafür, die gibt es eigentlich schon. Die Technologien, die Innovationen, die Beispiele.
Wir haben ja die Diskussion gestartet mit Hebeln, wie man dieses Konzept eben besser umsetzen kann. Du hast jetzt gerade schon die Kreislauflogistik angesprochen und es sind ja nicht alles nur Maßnahmen oder Hebel, die jetzt speziell in den Unternehmen liegen oder die nur durch Unternehmen umgesetzt werden. Also Politik ist eben die andere Seite, die da, glaube ich, einiges tun kann. Findest du hier, dass da politische Rahmenbedingungen vielleicht straffer sein müssten oder strengere Vorgaben gemacht werden müssten und erwartest du damit der ja, irgendwann kommenden nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie einen Schub auch für die C2C-Umsetzung?
Also den ersten Teil der Frage, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen andere politische Rahmenbedingungen. Die, unter denen wir heute arbeiten, die sind, ich sag mal, zu 98% noch für ein lineares System ausgelegt. Mhm. Und das wird sich oder muss sich ändern und wird sich ein Stück weit auch über die schon angesprochenen, ich sag mal, supranationalen Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene regeln. Wir brauchen ganz klare Qualitätsprodukte, Qualitätskriterien für die Produkte, die wir auf dem Markt zulassen. Die müssen künftig kreislauffähig sein, die müssen materialgesund sein. Das heißt, es darf weder bei der Herstellung noch bei der Nutzung auch ein gesundheitliches Risiko für die Leute, die das Produkt produzieren oder die Leute, die das Produkt nutzen, entstehen. Und wir müssen vor allem auch Subventionen, die es bisher noch gibt, die diese lineare Wirtschaft auch so ein bisschen künstlich verbilligen, dringend abschaffen. Ob das mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie gelingt, zumindest auf Bundesebene, das müssen wir abwarten. Wir sind da auch in den Stakeholder-Dialog involviert als NGO und möchten natürlich genau dazu beitragen. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass diese Strategie gut ausgestaltet ist, dass eben dieser Designansatz mit reinkommt und nicht nur weiter an einer Weiterentwicklung der Abfall- oder der Abfallwirtschaft gearbeitet wird. Und dann ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass es nicht nur bei einer Strategie bleibt und bei einem Vorhaben, sondern dass wirklich konkrete Ableitungen getroffen werden und konkrete Gesetzesänderungen und neue Gesetze möglicherweise auch entstehen dadurch.
Hm. Aber wir diskutieren ja hier internationale Probleme eigentlich, ne? Also welche Bedeutung hat denn da überhaupt so eine nationale Strategie?
Ja, also das ist richtig. Grundsätzlich wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn das Thema, weiß ich nicht, bei den Vereinten Nationen oder sowas angesiedelt wäre. Es ist Probleme, die wir haben durch diesen linearen Umgang mit Ressourcen, auf die auch das ganze Klimaproblem zu einem sehr großen Teil zurückzuführen ist. Das ist kein deutsches Problem, das ist kein europäisches Problem, das ist ein weltweites Problem, auch weil in der Regel die Menschen im globalen Süden, die nur einen Bruchteil der Emissionen und der Ressourcen erzeugen und der Ressourcen verbrauchen, umso härter von den ganzen Konsequenzen getroffen werden, die dieses lineare Wirtschaften weltweit hat. Was aber natürlich der Fall ist, ist, dass so eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, wenn sie gut umgesetzt ist, die europäischen Bemühungen auch ein Vorbild sein können für andere Regionen der Welt. Und es gibt die ja auch teilweise, auch in den USA. Es gibt beispielsweise es gibt ja auch eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, wird von einem Institut in den USA durchgeführt. Und die US-amerikanische Umweltbehörde, die empfiehlt dieses Cradle-to-Cradle-Zertifikat beispielsweise in der öffentlichen Beschaffung. Also erleichtert es damit, sozusagen den ganzen US-Kommunen, Städten und Gemeinden, nach Cradle-to-Cradle-Kriterien zu beschaffen. Also es gibt schon überall auf der Welt Ansatzpunkte, auch im asiatischen Raum, aber es gibt keine übergeordnete weltweite Strategie und dafür könnte eine europäische Strategie natürlich ein Vorbild sein. Jetzt ohne erhobenen Zeigefinger und guck mal, wie toll wir das machen. Cradle-to-Cradle ist ein sehr anpassbares Konzept. Es ist in manchen Regionen sinnvoll, Energie aus der Sonne zu ziehen. In anderen Regionen ist vielleicht mehr Wind da, in anderen Regionen mehr Wasser. Das heißt nicht, dass man da irgendwie so ein Einheitsbrei braucht, sondern man kann das individuell auf Regionen anpassen. Und damit könnten wir in Europa zumindest als Beispiel vorangehen.
Aber ist nicht gerade das auch ein Riesenproblem, also dass da eben so eine internationale Strategie fehlt? Wir haben in Folge 31 im Podcast, also vor zwei Folgen erst, darüber gesprochen, dass zum Beispiel immer noch das Plastikrecycling große Probleme hat, weil eben Rezyklate teurer sind als Virgin-Plastik, was dann wieder importiert wird. Und wenn ich mir das mal vorstelle, welchen Anreiz haben denn dann überhaupt Unternehmen, solche Rezyklate einzukaufen, wenn doch neue Rohstoffe viel, viel günstiger sind? Also
völlig richtig. Das gehört mit zu diesen Subventionen, die ich meinte. Wir haben gerade die etwas, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich eine komische Situation, dass wir auf EU-Ebene Single-Use-Plastik verbieten. Und also so auf die Art und Weise, wie wir Kunststoffe derzeit herstellen, mit Additiven drin, mit Weichmacher, mit Farben drin, die sich ablösen können, die in der Produktion schon giftig sind, die in der Nutzung giftig sind. Wir haben immer noch PVC auch als Verpackungsmittel zugelassen, mit krebserregenden Stoffen drin. Also die Art und Weise, wie wir Kunststoff herstellen, ist Quatsch derzeit. Und da liegt es erstmal nahe zu sagen, gut, dann verbieten wir wenigstens diese Einweggeschichten. Ja, das klingt total gut. In Deutschland ist aber die Herstellung von Virgin Plastic aus Rohöl von der Energiesteuer befreit. Das heißt, der Einsatz von Rezyklat ist automatisch günstiger als der Einsatz von automatisch teurer als der Einsatz frischem Plastik, von Virgin Plastic. Und dann ist es schwierig zu argumentieren und zu sagen, wir erhöhen gesetzlich vorgegebene Rezyklatquoten, wenn das Material zu teuer ist. Das ergibt alles noch nicht so, also das geht noch nicht so richtig zusammen, diese unterschiedlichen Regulierungen auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen. Und das muss sich ändern und das könnte sich ja über so eine übergeordnete Maßnahme oder zumindest eine übergeordnete weltweite Strategie, die dann wirklich klar und deutlich sagt, es geht überall auf der Welt in die Richtung, ändern. Ich fände es schon gut, wenn wir das irgendwie auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene jetzt erstmal hinbekommen.
Du hattest ja vorhin gesagt, ihr sitzt da mit der NGO auch im Stakeholder-Dialog zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Ja.
Und das, was du gerade angesprochen hast, ne, also das Steuerbefreiung und so weiter, sind das Probleme, die Politik da auf dem Schirm hat? Oder gibt es da vielleicht schon Maßnahmen? Also die EU hat ja auch die REACH-Verordnung. Kann das zum Beispiel auch ein Hebel sein, um eben C2C besser umzusetzen?
Ja, also zu den steuerlichen Punkten, das ist ja bekannt, das ist seit Jahrzehnten bekannt.
Ja, genau.
Es war eigentlich die letzten Jahrzehnte auch egal, welche Partei in welchem Land in der Regierung saß. Das Thema wird nicht angegangen. Wir brauchen echte Preise. Wir brauchen Preise von Produkten, die abbilden, welche Umweltkosten, welche Entsorgungskosten und welche Gesundheitskosten dadurch auch entstehen. Weil diese Kosten, die trägt die Gesellschaft, während sozusagen die Gewinne privatisiert werden. Und wir müssen diese externen Effekte internalisieren. Wir müssen die in die Preise reinbauen. Und das geht am einfachsten, wenn man erstmal die Subventionen abschafft, die dafür sorgen, dass schlechte Produkte günstiger sind als gute Produkte, um es mal ganz platt zu sagen. Das ist politisch ein Riesenthema. Und wenn man jetzt heute mit der Bundesregierung spricht, dann heißt es immer wieder, aber der will nicht, aber die will nicht, aber die möchten das nicht, das kostet Wählerschaft und das ist seit Jahrzehnten so und deswegen kommen wir da auch nicht voran, so dringend notwendig das auch wäre. REACH ist ein Hebel dafür, das eine schließt das andere nicht aus, also die REACH-Verordnung, die EU-Chemikalienverordnung ist aus unserer Sicht extrem wichtig, weil genau darüber eben definiert werden kann, welche Stoffe dürfen eigentlich in welchem Produkt in welchem Kontext eingesetzt werden. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich ein Produkt herstelle, dessen Abrieb in der Umwelt landet oder ob ich ein Produkt herstelle, dessen Abrieb nicht in der Umwelt landet und das deswegen im technischen Kreislauf zirkulieren kann. Je nachdem muss ich eben schauen, welche Stoffe sind wo sinnvoll und wo eben nicht. Gibt es Stoffe, bei denen es tatsächlich irgendwie Grenzwerte notwendig sind? Es gibt auch viele Stoffe, bei denen wir einfach gucken müssen, dass sie vom Markt verschwinden oder dass wir Substitute finden, dass wir Alternativen dafür finden. Die müssen wir positiv definieren. Wir arbeiten gerade auch bei, also abgeleitet von REACH, so ein bisschen nach so einem Frei-von-Verfahren. Ein gutes Beispiel ist Asbest. Asbest war bis in die 90er rein in so Bremsschmiermittel drin. Da hat man festgestellt, das ist krebserregend. Dann hat man es verboten in den 90ern. Das Substitut wird gerade auch untersucht und ist mindestens so krebserregend wie Asbest. Also man da irgendwie, das ist so ein bisschen das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das Beispiel, wir müssen uns überlegen, was möchten wir in unseren Produkten drin haben und was nicht. Nur zu wissen, was nicht drin ist, reicht einfach nicht aus. Und dafür wäre REACH eigentlich eine gute Verordnung. Das würde allerdings auch, würde auch bedeuten, dass dieses Gesetz komplett neu aufgesetzt wird und die Systematik, die dahinter steht, komplett verändert wird. Wir haben jetzt im Juni EU-Parlamentswahlen, davor wird das ohnehin nicht angefasst und danach dann hoffentlich dann auch in diesem Sinne und nicht nur mit ein paar mehr Grenzwerten für irgendwelche Produkte oder irgendwelche Stoffe, bei denen man jetzt wieder festgestellt hat, dass sie schädlich sind.
Mhm. Hast du da zufällig irgendwie Insider-Informationen? Ist da etwas geplant? Werden da Diskussionen geführt? Seid ihr da irgendwo dran beteiligt?
Nee, also um da so richtig mitzumischen, sind wir leider noch zu klein. Aber wir verfolgen das natürlich. Ne? Und ich habe schon den Eindruck, dass es, ich sag mal, große konventionelle Branchen wie die konventionelle Chemie und das Industrie da sehr viel Geld reinstecken, um zu verhindern, dass sich Großes ändern wird an diesem Gesetz, auch wenn es dringend notwendig wäre und auch wenn es für diese großen Chemiekonzerne ja eine riesige Chance wäre, Alternativen auf den Markt zu bringen und auch so ein bisschen zu zeigen, was sie drauf haben, wenn es darum geht, wie kann ich denn etwas geschmeidiger machen oder eben oder härter machen oder wie kann ich was beschichten, sodass eben dadurch keine Umwelt- oder Gesundheitsschäden für die Menschen entstehen.
Ich denke mir immer, das ist ja eigentlich, wenn man das tut, was du auch beschrieben hast, eben sowas wie ein Easy Win. Also es ist ja eine leicht umzusetzende Maßnahmen, die dann aber sehr, sehr weitreichende Konsequenzen haben. Dass die EU das kann, das hat sie ja gerade erst gezeigt. Also es gibt ja jetzt die Pflicht von USB-C, also anderes Thema jetzt nicht Chemie, aber USB-C als Ladestandard für Geräte wie zum Beispiel Mobiltelefone oder Laptops für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz. Und das muss ab 2024, ist es jetzt, glaube ich, fängt es an, dass es umgesetzt werden muss, dass eben USB-C als alleiniger Ladestandard in neuen Geräten verbaut ist. Und das ist eigentlich eine super Maßnahme, um eben Abfall zu vermeiden, um diese ganzen Stoffe mal da rauszubringen. Und ich finde, die EU kann ja. Also es sollte vielleicht einfach nur mal noch mehr gemacht werden, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die EU dann auch ein bisschen drauf schielt, was sind denn sozusagen europäisch sehr relevante Branchen und welche Branchen werden vielleicht auf der Produktebene eher von Nicht-EU-Konzernen bestritten. Und das darf eigentlich gar keine Rolle spielen.
Nee, sollte keine Rolle spielen.
Ob ein Elektronikgerät, weiß ich nicht, aus Frankreich kommt oder aus den USA oder aus China oder ob ein chemischer Stoff aus Frankfurt kommt oder aus, weiß ich nicht, Rio de Janeiro, das ist eigentlich egal. Wir dürfen keine Produkte mehr zulassen, die in irgendeiner Form Schaden an Menschen oder Umwelt anrichten. Genau das meinte ich, das ist ein Qualitätsstandard, der da jetzt gesetzt wurde. Und sowas brauchen wir für alle Produkte. Und speziell auch im IT-Bereich, wo wir ja auch von Blatter Obsoleszenz sprechen, von Produkten, die nach einem bestimmten Zeitraum einfach per Werkseinstellung den Geist aufgeben. Und das ist weder sinnvoll für den Ressourcenverbrauch, noch ist es sinnvoll für die Verbraucherinnen. Also es ist nur sinnvoll für ein Unternehmen. Und das darf eigentlich nicht der Maßstab sein, nachdem wir politische Entscheidungen treffen.
Ich meine, es kommt ja noch ein Programm, das auch schon lange gefordert wurde, das Right to Repair Programm, um eben Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeit zu geben, ihre Geräte selbst zu reparieren. Ne? Ist das für dich so etwas Erstrebenswertes, also das, was du gerade gesagt hast, so etwas, was wir dann brauchen, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeit einfach haben, selbst zu bestimmen über ihre Geräte und deren Laufzeit?
Ja, also das Right to Repair ist natürlich ein Verbraucherinnenschutzthema. Aus unserer Sicht wäre es eigentlich noch cleverer zu sagen, dass die BürgerInnen einfach ein Recht auf ein funktionierendes Gerät erhalten. Weil letztlich ist es ja eigentlich egal, ob ein Unternehmen dazu verpflichtet wird, ein Produkt so herzustellen, dass es reparabel ist. Und ob das dann der Bürger, die Bürgerin selber macht, ob das ein Reparaturbetrieb macht, ob das der Hersteller selber macht, das ist letztlich eigentlich gar nicht so der Punkt. Also das ist, glaube ich, wäre das auch möglich, solche Gewährleistungspflichten dann auch in Gesetze reinzuschreiben oder auch vertraglich sozusagen herzustellen. Es ist eigentlich nicht Aufgabe der Bürgerin, dafür zu sorgen, dass ihre Geräte funktionieren. Das ist eigentlich Aufgabe des Herstellers und Aufgabe der Politik ist es, den Rahmen dafür zu setzen, unter welchen Bedingungen dann eben auch so ein IT-Produkt oder so ein Kühlschrank oder ein Laptop ist eigentlich egal auf dem Markt kommt.
Allerdings würden wir halt ein bisschen die Türen auch öffnen für andere Hersteller, die vielleicht günstigere Ersatzteile liefern können, ne, als es dann die Hersteller tun. Also wir würden da vielleicht auch einfach Konsumentinnen und Konsumenten bessere Preise vielleicht ermöglichen und auch eben ihre Geräte länger zu nutzen. Ne? Also ich glaube, es würde schon viele positive Dinge auf jeden Fall mit sich bringen.
Es ist, glaube ich, eine Frage der Ausgestaltung. Man kann ja theoretisch auch per Gesetz oder auch in bilateralen Verträgen zwischen Herstellern und Zulieferern Hersteller zu verpflichten, Händlern solche Ersatzteile von Dritten zugänglich zu machen und ihre Produkte kompatibel für diese Ersatzteile zu machen. Dann ist es wirklich egal, ob man gerne als Privatperson in so ein Repair-Café geht und das selber macht oder ob, also ich hätte da keine Zeit und ich habe da auch keine Muße und kein so ein Händchen für. Ich möchte mich damit eigentlich beschäftigen. Ich möchte, dass mein Gerät funktioniert. Punkt. Und ich möchte nicht diejenige sein, die dafür sorgen muss. Und das kann man, glaube ich, also so eine Gesetzgebung kann man, glaube ich, so ausgestalten, dass auch den Bürgerinnen gedient ist, die das gerne selber machen möchten. Aber eben auch denjenigen gedient ist, die diese Pflicht beim Händler oder beim Hersteller sehen.
Schließt sich das denn, wenn man da sagt, die Pflicht beim Hersteller oder beim Händler sehen, schließt sich das dann so ein bisschen mit Eigentum aus? Also gehört mir das Gerät dann überhaupt noch, wenn die Hersteller dafür sorgen müssen, dass es dann komplett funktioniert? Das hört sich für mich ja ein bisschen so an wie, also ich habe halt ein Mietgerät, was ich nutzen darf für eine gewisse Dauer, aber nicht komplett besitze.
Ich glaube, beides ist möglich. Ich glaube, dass man so eine Verpflichtung sowohl bei der Übertragung eines Eigentums durch Kauf und Verkauf sicherstellen kann, als auch in so einem zirkulären Geschäftsmodell, in der Miete, in einem Leasing, in einem Produktservice-Modell. Also ich denke, das schließt sich nicht aus.
Okay. Und dann hat sich mir eben noch die Frage gestellt, wir haben ja jetzt das Thema ja Bürgerinnen und Bürger, also eventuell Reparaturen und so weiter diskutiert. Du hast auch gesagt, es ist nicht deren Pflicht dafür zu sorgen, dass ein Gerät zum Beispiel läuft. Welche Pflichten haben denn Bürgerinnen und Bürger dann deiner Meinung nach? Also welche Verantwortung tragen dann die Bürgerinnen und
Ja.
Bürger neben, was wir schon diskutiert hatten, Politik und Unternehmen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Politik und Unternehmer die Wirtschaft der größte Hebel sind. Wir erzählen den VerbraucherInnen jetzt seit vielen Jahrzehnten, was sie nicht machen dürfen. Sie sollen nicht mehr fliegen. Die sollen keine Plastiktüten verwenden, die sollen dies nicht, das nicht. Und in manchen Fällen macht das sicherlich auch Sinn, weil mit manchen Dingen auch einfach ein gesundheitliches Risiko verbunden ist. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es Sinn macht, wenn Menschen viel Fleisch aus einer Massentierhaltung essen. So, das macht ökonomisch keinen Sinn, das macht ökologisch keinen Sinn, das macht auch gesundheitlich keinen Sinn. Aber grundsätzlich kann jeder Bürger, jede Bürgerin selber entscheiden, was man kauft und was man nicht kauft, also welches Produkt dem eigenen Qualitätsmaßstab entspricht und welches nicht. Deswegen glaube ich schon, dass der große Hebel bei Politik und Wirtschaft liegt. Aber Bürgerinnen haben Wahlentscheidungen, können wählen gehen. Parteien, die sich vielleicht eher für eine Kreislaufwirtschaft, für Cradle-to-Cradle einsetzen, wenn die Bürgerinnen das möchten. Aber es ist nicht die Pflicht von BürgerInnen, vor einem Regal in der Drogerie zu stehen mit 35 unterschiedlichen Duschgels oder Shampoos und dann genau zu wissen, dieser ominöse Begriff bedeutet jener Inhaltsstoff und hier muss ich mich irgendwie durch so einen Siegeldschungel manövrieren. Das ist nicht die Aufgabe der BürgerInnen. Es kann nicht sein, dass Produkte auf dem Markt sind, die in irgendeiner Form schädlich sind. Und es ist nicht, ich bin keine Chemikerin, ich kann das nicht entscheiden, was da gut für mich ist oder was da schlecht für mich ist und schlecht für die Umwelt ist. Und deswegen sind die großen Hebel eben Politik und Wirtschaft. Aber man kann sich ehrenamtlich engagieren, man kann sich einsetzen, man kann im eigenen Unternehmen überlegen, wie beschaffen wir eigentlich? Können wir vielleicht unsere, weiß ich nicht, die Obstkiste von einem Biobauernhof beziehen, der regenerative Landwirtschaft macht, dann können wir einen kleinen Beitrag leisten. Also ich glaube schon, dass alle BürgerInnen in ihrem Leben, ob beruflich, ob privat, einen Spielraum haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber den großen, ich sag mal, die große Transformation, das müssen alle gemeinsam machen. Das kann man dann nicht auf eine Person und in ihrem Flugverhalten irgendwie abladen. Das ist
Ja.
Quatsch.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, also es wurde immer erzählt, was man halt dann nicht darf. Und du hast aber auch ein bisschen gesagt, was man machen kann, nämlich zum Beispiel durch Wahlentscheidungen eben dann doch Politik beeinflussen. Ich glaube, auch einer der größten Hebel, den wir als, ich sag mal, private Bürgerinnen und Bürger ja haben, ist ja eben dann zu entscheiden, kaufe ich etwas oder kaufe ich es nicht.
Ja.
So, das ist letztendlich ja die Entscheidung, die ich dann tatsächlich treffen kann. Die setzt aber auch ein bisschen voraus, dass ich natürlich informiert darüber bin, was ich da eigentlich kaufe. Und du hast gerade das Beispiel, ne, von 35 verschiedenen, ich weiß nicht, Shampoos und Duschgels, und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Und wir diskutieren zwar immer über Mikroplastik, jetzt will ich eins ohne, aber kann gar nicht so richtig entscheiden, ne, in welchem ist denn jetzt eigentlich was drin. Gibt es da eine Möglichkeit, eben Bürgerinnen und Bürger besser zu informieren? Sind dann Siegel für dich zum Beispiel so ein geeignetes Mittel, das zu tun?
Ja, das hatte ich ja gerade schon so im Nebensatz erwähnt. Also grundsätzlich ist es natürlich super, ein transparentes Siegel zu haben, das sagt, mein Produkt kann dies, das, jenes. Derzeit ist es so, dass wir sehr viele Siegel gibt. Also es gibt ja auch eine trefflige Diskussion gesellschaftlich und auch politisch um die Vielzahl von Bio-Siegeln. Also manche dann werden von Dritten überprüft, manche nicht. Bei manchen weiß man nicht so genau, wo sie herkommen. Auch da wird ja gerade angefangen zu regulieren oder wird reguliert diese Green Claims Direktive, die in der EU, glaube ich, so gut wie fertig ist, die eben verhindern soll, dass Greenwashing betrieben wird, dass einfach irgendwelche Claims wie klimaneutral oder ressourcenschonend oder was auch immer auf Produkte draufgeschrieben werden oder auch Unternehmen für sich komplett beanspruchen, indem diese Claims, diese Siegel, die es auch auf dem Markt gibt, von der EU geprüft werden sollen und quasi auf ihre Richtigkeit, auf ihren Inhalt, auf ihre Aussage überprüft und dann zugelassen werden. Und dann können Verbraucherinnen, glaube ich, auch sicher sein, dass diese dann von einer supranationalen Ebene überprüften Zertifikate oder Siegel aussagekräftig sind und eben nicht einfach so drauf. Marketing ist ein sehr starkes Tool und es ist ein Tool, das oft missbraucht wird und gerade diese Claims wie klimaneutral oder sowas, das zeigt das ganz gut. Da wird häufig nur ein ganz kleiner Aspekt der Wertschöpfungskette betrachtet. Wenn irgendwo klimaneutral draufsteht, dann heißt das noch lange nicht, dass das Produkt nicht mit einer hohen Ressourcenverschwendung produziert wurde. Also das lässt derzeit noch sehr viel Spielraum für Marketing und das ist nicht gut, so wie es gerade ist.
Ja, absolut. Gibt es denn für Konsumentinnen die Möglichkeit, wenn ich jetzt so ein Cradle-to-Cradle-Produkt suche oder kaufen möchte? Es gibt ja Hersteller, die produzieren so und es gibt ja auch Produkte, du hast eben schon ein paar genannt, auf dem Markt. Gibt es da eine Möglichkeit für mich, das zu erkennen oder gibt es das nicht?
Doch, das gibt es. Also das Products Innovation Institute, das ich eben schon erwähnt hatte, das diese Zertifizierung durchführt, die prüfen Produkte, die da eingereicht werden. Also da können sich keine Unternehmen zertifizieren lassen, sondern es können nur einzelne Produkte zertifiziert werden. Dieses Institut ist ich glaube, in einer Stiftungsform aufgestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat weltweit sogenannte Assessoren. Das sind dann BeraterInnen, die ein Unternehmen dabei beraten, ein Cradle-to-Cradle-Produkt zu entwickeln oder ein bestehendes Produkt nach Cradle-to-Cradle zu optimieren. Und das Products Innovation Institute prüft dann 5 Kriterien: die Kreislauffähigkeit des Produkts, die Materialgesundheit, der Einsatz von erneuerbaren Energien in der Lieferkette oder in der Produktion, die Sauberhaltung von Wasser und Luft und Böden in der Produktion und die soziale Komponente entlang der Wertschöpfungskette. Also werden die Leute ordentlich bezahlt? Bei Unternehmen, die jetzt nicht im globalen Süden produzieren, kriegt man da ja auch Punkte, wenn man eine Betriebskindertagesstätte und solche Sachen hat. Also das ist relativ breit definiert. Und innerhalb dieser 5 Kriterien kann man dann unterschiedliche Level erreichen, Bronze, Silber, Gold oder Platin. Und wenn ich in 4 Kriterien Platin habe, aber meine sozialen Standards sind nicht gut und da bekomme ich dann nur Bronze, dann ist auch mein Gesamtzertifikat Bronze. Und da auf deren Webseite kann man sich anschauen, welche Produkte weltweit nach Cradle to Cradle zertifiziert sind. Da sind viele Bauhersteller, die Produkte haben zertifizieren lassen. Es gibt ganz viele, diese angesprochenen Shampoos und Duschgels, die wir dann, Reinigungsmittel gibt es einen Haufen. Also wirklich die ganze Produktpalette die man im Haushalt irgendwie so hat, eigentlich durch. Und wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man auch das Zertifikat. Das sind auch so zwei Kreisläufe, die nebeneinander stehen. Und wenn das abgebildet ist, dann heißt das, dass eben diese fünf Kriterien überprüft und bewertet wurden.
Mhm. Und wenn ich mich jetzt mehr zu dem Konzept informieren möchte, dann kann ich mich an euch wenden?
Sehr gerne sogar, genau. genau, also wir haben mit der Zertifizierung nichts zu tun. Wir kennen diese Leute natürlich und arbeiten auch gerne zusammen. Aber was wir als NGO machen, ist wirklich eine ganz klassische Bildungsarbeit. Wir bringen Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, Unternehmen, die Cradle-to-Cradle-Produkte herstellen, um einfach an deren Beispiel auch den VerbraucherInnen und auch der Politik zu zeigen, dass das eben schon funktioniert, dass wir jetzt in die Skalierung kommen müssen und nicht länger bei irgendwelchen Leuchtturmprojekten und Einzelinitiativen bleiben dürfen. Wir machen viele Veranstaltungen, bei denen wir dann diese Vernetzung herstellen. Wir stoßen auch teilweise alleine, teilweise mit PartnerInnen Transformationsprojekte an. Wir haben in Berlin das Cradle-to-Cradle Lab, das ist unser Head Office, ist aber auch so eine Art Reallabor und Bildungszentrum. Das ist so ein schöner Ostberliner Plattenbau von Baujahr 1986, den wir 2018, 19 nach Cradle-to-Cradle-Kriterien saniert haben. Auch das ist ein Thema. Wohnungsbau, Bestandserhaltung, Bestandssanierung. Da haben wir gezeigt, dass das auch in Cradle-to-Cradle-Qualität geht. Und 2022 haben wir gemeinsam mit Loft Concerts, mit KKT und mit SBS Event Support geplante vier, ein Konzert musste dann ausfallen, das waren dann noch drei Konzerte von Die Toten Hosen und Die Ärzte in Berlin gecradelt, also haben geguckt, welche C2C-Cases lassen sich in so einem Konzertumfeld anwenden, wo die Menschen anreisen, abreisen müssen, wo die auf Toilette müssen, wo die essen wollen, wo die trinken wollen, wo die auch mal einkaufen, irgendwie Merchandise-Produkte, also eigentlich all das machen, was sie auch in ihrem normalen Alltag machen. Deswegen war das ein sehr schönes Laborprojekt, das Labor Tempelhof, wo wir das einfach mal mit 60.000 Leuten pro Konzert ausprobieren konnten. Solche Dinge machen wir. Da kann man mitmachen. Wir haben ein großes Ehrenamt, rund 1.000 ehrenamtlich Aktive im deutschsprachigen Raum. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich bei uns melden. Wir haben auch immer mal regelmäßig Führungen bei uns im Cradle-to-Cradle-Lab. Genau die ganzen Veranstaltungen, die wir machen. Wir haben jetzt ab dem 1. März in Berlin eine Cradle-to-Cradle-Ausstellung. Wir haben eine laufende Eventreihe in Berlin zu ganz unterschiedlichen Themen, wie, ich glaube, das ist jetzt diese Woche, wie können wir eigentlich ganz anders mit CO2 als Ressource umgehen? Wir blasen CO2 in die Atmosphäre, das ist nicht gut für das Klima, das wissen wir mittlerweile alle. Wie kann man denn CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen und wie kann man in Produktionsprozessen dafür sorgen, dass das CO2 erst gar nicht in die Atmosphäre geht, sondern dass man es quasi direkt bindet und als das nutzt, was es ist, eine sehr wertvolle Ressource und die Grundlage der organischen Chemie in der Form von Kohlenstoff. Genau, und im März 2025 haben wir dann auch wieder unseren großen internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress an der TU Berlin. Und die ganzen Infos dazu findet man bei uns auf der Webseite c2c.ngo und auf unseren Social-Media-Kanälen.
Perfekt. Und natürlich auch in unseren Shownotes.
Genau.
Also alle Links und also alles, was du gerade angesprochen hast, wird natürlich auch bei uns verlinkt. Gerne da mal reinschauen. Man findet da neben Stellungnahmen und Studien auch dann eben die Links zur Webseite, zu den Veranstaltungen und auch zum Engagement, was man machen kann. Du hast das Ehrenamt ja schon angesprochen. Also jeder, der sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, da einfach mal reinzuschauen.
Genau.
Super. Ja, vielen Dank dafür. Also es war ein sehr, sehr schöner Rundumschlag, sage ich mal. Wir haben viele Themen angesprochen, die einfach dieses Konzept betreffen. Ich denke mal, es ist auch ganz normal, dass das alles in sehr viele verschiedene Richtungen geht, weil es eben einen sehr großen und weltumspannenden Bereich einfach betrifft. Ne? Also wir haben viele Probleme diskutiert, viele Lösungen auch und ich hoffe echt, dass sich da bald was tut. Wäre sehr, sehr schön, wenn wir das mal absehen könnten, dass dieses Konzept sich dann doch durchsetzt.
Ja, das da hoffen wir mit dir. Auf jeden Fall vielen Dank für die Fragen und das Interesse und dass ich heute zu Gast sein durfte für uns.
Alles klar, danke.
Danke, tschüss.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.